Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft.
Also wenn ihr mich fragt, habe ich das Gefühl, dass der absolute Trend gerade Selbstoptimierung ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie viel Selbstoptimierung ist irgendwann zu viel? Warum macht uns New Work manchmal krank statt frei? Und wie finden wir zwischen Zoom-Meetings, Apps und To-Do-Listen zurück zu echter Konzentration, Kreativität und vor allem Gesundheit? Der Autor, New Work-Vordenker und Kommunikationsberater Markus Albers weiß über die Schattenseiten der digitalen Leistungsgesellschaft und verrät uns jetzt hoffentlich, warum wir jetzt, ganz genau jetzt, neue Räume für Ruhe, Sinn und tieferes Arbeiten brauchen und was wir tun können, um das zu schaffen. Hallo Markus, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Genau, ich habe es ja schon angekündigt, du bist absoluter Experte, was so dieses ganze digital erschöpft sein angeht. Wann hattest du denn persönlich so zuletzt das Gefühl gehabt, digital erschöpft zu sein?
Ach, ehrlich gesagt, an ganz vielen Tagen, und ich glaube, das kennen wir alle auch so ein bisschen. Es gibt doch diese Arbeitstage, zumindest wenn man jetzt so Wissensarbeitender oder Wissensarbeitende ist, also viel Zeit vorm Computer verbringt, dann hat man so diese Tage, die bestehen eigentlich nur aus irgendwelchen Videocalls und Tools befüllen und vielleicht noch so ein paar irgendwie Prozesse irgendwie abarbeiten. Und am Ende des Tages ist man wirklich kaputt und platt und ausgepowert und fragt sich aber auch, was habe ich denn eigentlich tatsächlich geschafft oder gar geschaffen heute? Und das, glaube ich, erschöpft die Menschen dann, weil man das Gefühl hat, eigentlich nicht so viel. Meine eigentliche Arbeit müsste ich jetzt noch tun.
Hm. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Vor allem auch, dass man irgendwann so ein bisschen matsch wird in der Birne, weil gefühlt kommt man ja aus jedem Zoom-Call oder Meeting oder wie auch immer ja nochmal mit 5 neuen Aufgaben, 5 neuen Denkanstößen raus und hat dann irgendwie so das Gefühl, so ein bisschen die Kontrolle zu verlieren, oder?
Naja, zumindest bekommt Arbeit sehr häufig nicht den Raum oder die Zeit, die sie eigentlich bräuchte. Denn genau wie du das schon sagst, also man geht so in diese Meetings rein und ist froh, dass man die halbwegs mit Anstand hinter sich bringt. Aber man müsste sie eigentlich vorbereiten, hat man oft gar keine Zeit zu. Man müsste sie auch nochmal nachbereiten, hat man auch nicht so richtig Zeit zu, weil ja dann das nächste Meeting schon wieder da ist. Oder die E-Mail oder die Chats und so weiter und so weiter. Und das führt dann eben dazu, und das erzählen mir viele Menschen, die gerade auch in großen Unternehmen arbeiten, aber nicht nur, dass man dann so abends, wenn eigentlich Feierabend ist, mal so langsam wieder zu sich kommt und sich denkt, nun gut, was müsste ich denn jetzt aber eigentlich mal tatsächlich tun? Ja, was müsste ich jetzt mal schaffen? Und das wäre dann eigentlich die Nachtschicht, die dann folgen müsste.
Mhm. Warum würdest du denn sagen, ist Selbstoptimierung trotzdem heute so attraktiv, obwohl es ja wirklich die meisten Menschen einfach auch erschöpft?
Naja, zunächst mal glaube ich, das ist ja genau das Paradox. Also die Hoffnung bei dieser Optimierung von Arbeit, sagen wir mal so allgemein, mit digitalen Tools, war ja zu sagen, wenn wir produktiver und effizienter arbeiten, und wir können das mit Technologie ja eigentlich, und wir können jetzt auch arbeiten, ehrlich gesagt, wann und wo wir wollen. Wir müssen nicht mehr jeden Tag in so ein Büro fahren, sitzen dann den ganzen Tag an so einem Schreibtisch und fahren dann wieder nach Hause. Es hat ja auch alles unheimlich viel Zeit gekostet. Also das hybride Arbeiten, das sich ja doch stark durchgesetzt hat nach Corona, hat potenziell ganz, ganz viele Vorteile. Ja, wir sind viel freier, wir können viel besser über unsere eigene Zeit verfügen. Und das würde dann bedeuten, dass diese Form von Optimierung uns eigentlich gut tut, weil wir unsere Arbeit dann in weniger Zeit hinbekommen und dann hätte man ja auch nochmal Zeit für was anderes. Genau das ist aber eben leider so gar nicht eingetreten.
Was ist denn dann eingetreten? Also was ist passiert letztlich von der Theorie zur Praxis?
Die gewonnene Zeit, also ich glaube schon, dass Arbeit, also das kann man auch messen und wird auch gemessen, Arbeit hat sich immer mehr verdichtet, wie Experten das sagen. Also wir machen tatsächlich immer mehr in immer kürzerer Zeit. Wenn man mal überlegt, früher, da musste man vielleicht für so ein Meeting sogar noch irgendwo hinreisen. Ja. Da ist man vielleicht in den Zug gestiegen, hat ein Meeting gehabt und ist wieder mit dem Zug zurückgefahren, hatte da vielleicht auch mal ein bisschen Zeit, ne, mal was anderes zu machen. Heute wäre es ja absurd zu sagen, ich habe einen Tag mit einem Meeting. Heute hat man halt eher so 10 Meetings an einem Tag. Also Arbeitsverdichtung, das heißt die Zeit, die wir gewinnen durch den Einsatz moderner Technologie, vor allem so Kollaborationstools, die wird nicht nur sofort wieder aufgefressen, sondern sie wird auch sofort wieder gefüllt mit noch mehr Arbeit. Und das sieht man auch, glaube ich, jeder kennt das auch so ein bisschen, wer so einen elektronischen Kalender verwendet. Outlook haben ja viele. In vielen Unternehmen sind die offen. Das heißt, ich kann im Grunde sehen, du hast morgen um 10 Uhr noch einen freien Termin, da lege ich dir doch sofort was rein. Und so haben fremde Menschen halt Kontrolle über deinen Kalender und der wird immer voll sein.
Also ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man sich ja erhofft hat, ne, dass man seine Zeit freier gestalten kann, dass man selber Kontrolle darüber hat, trifft ja dann eigentlich ein, wenn alles irgendwie transparent ist und digital abrufbar, dass dann ja plötzlich viel mehr Menschen eigentlich Kontrolle drüber haben. Das war das vielleicht auch so ein Impuls für dein neues Buch, du hast ja ein neues Buch. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Das heißt die Optimierungslüge. Oder gab es da so einen konkreten Moment, wo du dachtest, ja, mit so einem Titel müssen wir jetzt mal ein Buch rausbringen?
Ja, nee, es war tatsächlich schon ganz stark aus einer persönlichen Situation heraus, weil mich das auch so wütend gemacht hat, ja, immer noch macht. Ich schreibe ja schon seit, ehrlich gesagt, vielen Jahren über diese Veränderung der Arbeitswelt. Ich habe 2008 ein Buch rausgebracht. Das behauptete, wir müssen nicht mehr jeden Tag ins Büro gehen. Da war ich, glaube ich, ein bisschen früh. Aber ich möchte eigentlich wirklich sehr gerne an diese Freiheitsgrade und das Freiheitsversprechen von neuen Arbeitsformen glauben. Und gerade weil das jetzt eben so überhaupt nicht eintritt und weil wir im Gegenteil vielleicht nicht mehr an den Schreibtisch gekettet sind, aber uns halt an die Bildschirme gekettet haben, noch viel mehr und noch viel länger und stärker. Und weil Arbeit noch in den letzten Teil unseres Lebens einsickert, oder? Ich meine, im Urlaub und abends und am Wochenende, eigentlich sind wir immer erreichbar. Und weil wir ständig unterbrochen werden und wir uns auf nichts mehr konzentrieren können. Studien sagen, alle 3 Minuten werden wir unterbrochen durch irgendwelche Pings oder Nachrichten oder Meetings. Also all das zusammen macht mich tatsächlich böse, denn eigentlich könnte es so schön sein. Ja? Eigentlich könnten wir in einer viel klügeren, viel schöneren, freieren und dann auch gesünderen Art und Weise arbeiten. Und wir sind aber irgendwo falsch abgebogen. Und das müssen wir jetzt schnell wieder korrigieren.
Du sagst ja gerade, das Stichwort ist tatsächlich auch gesündere. Ne? Gerade darauf wollen wir uns ja auch konzentrieren in diesem Podcast. Denn du schreibst ja auch, dass Produktivität oft mit Gesundheit verwechselt wird. Und das wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe ist, warum wir diese Optimierungslüge leben. Was genau meinst du denn damit?
Ja, also zumindest gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit oder dem Glück, das man bei seiner Arbeit empfindet, und Gesundheit. Ja, das haben auch Krankenkassen untersucht. Zum Beispiel eine Studie einer Krankenkasse, die fand ich faszinierend. Die habe ich in dem Buch dann auch ein bisschen ausführlicher beschrieben, die IKK Classic. Hat sich mal angeschaut, die Zufriedenheit von Handwerkenden mit ihrer Arbeit. Und siehe da, was man vielleicht jetzt erstmal auch so vermuten könnte, Handwerkende sind dramatisch glücklicher mit ihrer Arbeit im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt. Nämlich 80% sagen, ich bin eigentlich happy mit meinem Job. Und im Bevölkerungsdurchschnitt sind das nur 55. Und man liest ja auch immer wieder, wie unglücklich eigentlich Wissensarbeitende sind. Ja, da gibt's dann ja so moderne, oft englischsprachige Stichworte wie Quiet Quitting oder Great Resignation. Also die Menschen sind irgendwie nicht glücklich mit ihren Jobs. Handwerkende schon. Und warum hat das eine Krankenkasse untersucht? Und was ist so die Folge daraus? Die Krankenkasse sagt eben, das ist eine große, hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit. Das natürlich auch die psychische, aber auch die physische Gesundheit. Wie glücklich ich und wie zufrieden ich in meiner Arbeit bin, kann man sich ja auch vorstellen. Also wenn ich die ganze Zeit irgendwie erschöpft und frustriert aus meinem Meeting-Marathon komme, das kann ja nicht gesund sein. Und ergo könnte man sich ja dann fragen, was können wir vielleicht auch lernen von Handwerkenden? Warum sind die denn glücklicher? Und ich glaube, es ist so ein bisschen, kann man sich ja auch vorstellen. Die haben erstens häufig in dem, was sie tun, einen Anfang und ein Ende. Also es gibt irgendwann ein fertiges Produkt, das sie irgendwie vielleicht auch sehen und teilen können, auf das sie stolz sein können. Währenddessen diese digitalen Workflows, in denen wir heutzutage so sind, die haben ja nie einen Anfang und nie ein Ende. Mhm. Da ist jeder Tag gleich. Gibt's wieder neue Stand-ups, neue Meetings, neue Tools. Also das ist schon mal schlecht. Und ich glaube, wir müssten versuchen, stärker wieder es zu schaffen, zu sagen, was machen wir eigentlich? Was schaffen wir eigentlich? Nicht nur über Arbeit zu reden, sondern eben sie dann auch tatsächlich zu tun und auch mal abzuschließen.
Wobei auch sicherlich in den handwerklichen Berufen mittlerweile ja auch ein gewisser Teil auch mit digitalen Tools ablaufen muss. Also gerade wenn man jetzt irgendwie das auch wirtschaftlich denkt, müssen ja sicherlich auch mal Meetings geführt werden oder Kundinnen und Kundengespräche oder sowas. Aber das hält sich wahrscheinlich ist wahrscheinlich eher ein kleinerer Anteil der Arbeit.
Ja, es ist aber ganz wichtig, gut, dass du das nochmal sagst. Ganz wichtiger Punkt. Also man unterscheidet auch tatsächlich dann in so einer Studie auch nicht zwischen die Handwerkenden auf der einen Seite und die Wissensarbeitenden auf der anderen Seite. Denn genau wie du sagst, es gibt ganz viel Digitalisierung im Handwerk und das ist im Grunde auch Wissensarbeit, aber ist eine, würde ich sagen, halt gesündere Form auch digitaler und auch Wissensarbeit, weil da eben tatsächlich auch was geschaffen wird. Und ich glaube, wenn wir mal denken an die letzten 5 Meetings, die wir vielleicht bei der Arbeit häufig hatten, wenn wir jetzt keine Handwerkenden sind, da wird dann schon wahnsinnig viel darüber gesprochen, welche Präsentation muss jetzt gemacht werden, was muss auf welchem Chart stehen, wer macht was bis wann denn vielleicht mal. Aber am Ende muss es dann ja auch jemand tun. Also jemand, den ich für das Buch auch interviewt habe, der hat das mal genannt, wir machen ganz viel Work about Work. Mhm. Also wir sprechen sozusagen theoretisch darüber, was eigentlich gemacht werden müsste.
Ja, das ist eigentlich ein guter Hinweis, ne? Um auch zu sehen, in was für einer Schleife wir da wahrscheinlich einfach drin hängen. Genau, und sicherlich vielen ist das auch irgendwie bewusst und die spüren das auch, dass sie erschöpft sind oder dass das irgendwie so ein, sage ich mal, sehr ungesunder Kreislauf ist. Aber vielleicht können wir auch für Zuhörende nochmal erläutern, so woran man das tatsächlich vielleicht auch merken kann. Also gibt es körperliche oder mentale Symptome, die so Anzeichen für digitale Erschöpfungen sind und auf die man vielleicht persönlich auch mal achten sollte, um vielleicht da mal in diese Richtung zu denken.
Ja, also absolut. Ich glaube, man merkt es daran, dass man vielleicht ungeduldiger wird, dass man vielleicht einfach auch schlechtere Laune hat, dass man sich weniger freut auf so einen Arbeitstag, dass man weniger so ein Gefühl von, Experten nennen das ja häufig, Selbstwirksamkeit hat, ja, dass man sich dann häufig fragt, was mache ich eigentlich und warum mache ich das eigentlich? Also die Sinnfrage wird dann ja häufig gestellt und wenn man die dann auch nicht so gut beantworten kann, das sind so Dinge, naja. Und das andere ist wirklich ganz praktisch, wenn man die ganze Zeit vorm Computer sitzt und da reinredet, ne, dann hat man vielleicht mal was mit dem Rücken, dann hat man eine schlechte Haltung, dann geht es auch auf die Augen. Also das sind auch alles nochmal so Nebenaspekte, die auch ungesund sind an dieser zunehmend rein digitalen und remote Arbeit.
Abgesehen davon, dass man manchmal ja auch dadurch, dass man sich dann den Kalender so vollknallt mit Meetings, ne, und teilweise ja wirklich irgendwie nur 10 Minuten, 15 Minuten dazwischen hat oder so, wahrscheinlich auch viel so mit schlechterer Ernährung oder so zu tun hat oder man isst halt sehr schnell oder man isst auch noch vorm am Computer.
Guter Punkt. Ja, vielen Dank. Guter Hin. Ja, natürlich. Ja, dieses noch schnell am. Wie oft war ich in letzter Zeit in irgendwelchen Calls, auch so über die Mittagszeit, und hat jeder irgendwie gesagt, ich muss hier auch noch mal eben schnell was essen. Man versucht in manchen Unternehmen auch zu sagen, die Meetings, die beginnen erst um 5 nach, damit man dann wenigstens ehrlich gesagt noch mal zur Toilette gehen kann, oder sich noch mal einen Kaffee holen kann. Und so weit sind wir schon. Ja, wir schaffen es nicht mal mehr aufs Klo oder was zu essen, weil wir den ganzen Tag vor dem Computer sitzen. Und ich meine, meine Kinder, meine Töchter, die sind 11 und 15, die haben mich, das war durchaus auch eine Motivation, das Buch zu schreiben, die haben mich dann irgendwann gefragt, sag mal, Papa, was hast du da eigentlich für einen Job? Du gehst morgens eigentlich dann auch Homeoffice, du gehst ins Wohnzimmer, klappst den Computer auf und fängst an, da so reinzureden und machst das bis abends. Machst nichts anderes. Was ist das eigentlich für ein Job? Und in Klammern möchte ich das später auch haben. Und Kinder, dann habe ich so gedacht, würde ich euch in Wahrheit eigentlich nicht empfehlen.
Ja. Nee, total. Aber Kinder sind super, was das angeht, ne? Weil die gucken sich das quasi nur objektiv an und sagen, ja gut, du gehst da rein und redest du da irgendwie in deinen Computer und dann kommst du irgendwann wieder raus. Ja, abgefahren. Genau. Jetzt haben wir ja ziemlich gut das Problem irgendwie skizziert, so. Und woran man es auch sicherlich merkt. Und ich glaube, das ist jetzt ja auch keine Neuigkeit, die wir hier erzählen. Ich glaube, jede und jeder kennt es wirklich ausführlich und weiß ganz genau jetzt, wovon wir sprechen. Große Frage ist ja natürlich, wie schaffen wir es, da rauszukommen? So, was können wir tun? Also jede und jeder einzeln, aber vielleicht eben auch Unternehmen oder Managements, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Inwiefern siehst du die auch in der Verantwortung? Aber vielleicht erstmal anfangen bei sich selbst. Was kann jede und jeder tun?
Ja, vielleicht vorher noch ganz kurz zu dem Punkt, wenn du sagst, es ist ja eigentlich auch nicht neu. Das stimmt, man fühlt es und ahnt es ja auch so. Aber es wird halt immer schlimmer. Und deswegen ist dieses Buch, das ich geschrieben habe, auch so ein Weckruf, ein Alarmruf. Ausgerechnet Microsoft, deren Tools wir sehr viel benutzen in dieser ganzen digitalen Arbeit, Teams und Outlook und so weiter. Die machen einmal im Jahr eine weltweite Studie, den Work Trend Index nennen die das. Und seit 2 Jahren ist das Ergebnis tatsächlich, dass die Menschen, und zwar weltweit, die Menschen sagen, ich komme eigentlich gar nicht mehr zu meiner Arbeit, weil ich nur noch irgendwie kollaboriere und kommuniziere, unständig unterbrochen werde. Und das ist insofern ein Phänomen, das zunimmt, das auch weltweit zunimmt. Und das übrigens auch uns auch weniger kreativ macht, weniger produktiv macht. Das wird im Buch auch alles nochmal so ein bisschen beschrieben, warum das so ist. Also, was kann man tun? Der oder die Einzelne kann nicht sehr viel tun, fürchte ich. Denn wir sagen dann ja häufig sowas wie, ja, dann leg das Handy halt doch mal weg oder so. Aber gerade sind ja hier im Arbeitsumfeld, wenn alle meine Kollegen auf Slack sind, dann kann ich natürlich sagen, ich bin nicht auf Slack, aber dann arbeite ich auch nicht mit. Ja, und wenn alle in das Meeting gehen um 10:30, kann ich natürlich sagen, ja, ich schaffe das heute schon wieder nicht, weil ich muss auch mal ein bisschen was wegschaffen. Aber auf die Dauer ist es dann ja, wird es auch nicht gut ankommen. Darum ist es, glaube ich, unumgänglich, dass wir eher so auf Organisationsebene was ändern. Das heißt, was kann man tun? Führungskräfte schulen, ganz wichtig, weil ganz viele Führungskräfte sind nicht sehr gut in asynchroner Kommunikation, wie das heißt. Also das, was wir gerade machen, wir reden ja miteinander, das ist ja synchrone Kommunikation, wir machen es zur gleichen Zeit und wir machen nichts anderes nebenher. Der Nachteil bei synchroner Kommunikation ist aber, dass sie per Definition unterbrechend ist. Das heißt, wenn Chef oder Chefin wieder ein Meeting einstellt, dann muss ich ja mit dem aufhören, was ich gerade mache und in das Meeting gehen. Also synchrone Kommunikation, vor allem dass die Menge an synchroner Kommunikation, die wir derzeit erleben, ist viel zu viel. Wir müssten mehr asynchron arbeiten, weil dann könnte man sagen, ich mache erst mal was zu Ende, ja, und dann können wir in einer halben Stunde ja nochmal drüber reden. Warum machen Vorgesetzte das häufig synchron gerne? Ja, ich glaube, das ist so eine Art, auch eine Angst vor diesem Kontrollverlust, ja. Wenn alle so irgendwie im Homeoffice sitzen, man sieht seine Leute eigentlich nicht mehr so richtig, dann will man sie vielleicht zumindest am Bildschirm sehen. Also ich glaube, da kann man was machen. Und das andere, und da setzen ja viele Experten, mit denen ich gesprochen habe, gerade große Hoffnungen rein, ist tatsächlich das Versprechen von KI, künstlicher Intelligenz, die schon sehr bald uns befreien wird, ich glaube das tatsächlich auch, befreien wird, von so Routineaufgaben und von ganz viel Admin und von ganz viel so Abstimmung. Weil ein großer Teil unserer Arbeitszeit besteht ja aus genau solchen Fragen. Irgendwie, wer hat denn jetzt wann Zeit, das Meeting zu machen? Wer macht denn was eigentlich bis wann? Wo liegt denn nochmal das Dokument, das wir alle gerade suchen? All die Dinge, so das Versprechen der Technologiekonzerne, werden sehr bald automatisiert. Und wenn das so wäre, hätten wir plötzlich dramatisch mehr Zeit.
Ich bin gespannt. So, ich sage mal, ich bin ein Realist mit Hang zum Optimist. Aber jetzt mache ich mal Realist und Hang zum Pessimisten, nehme ich mal die Rolle ein, weil letztlich war ja auch so ein bisschen die Hoffnung durch hybride Arbeit, dass wir letztlich auch Freiräume schaffen. Jetzt kann natürlich passieren, wenn KI uns das abnimmt, also viel so dieses administratorische Arbeit abnimmt, dass wir das dann wiederum mit anderer Arbeit auch wieder vollknallen, die Zeit. Also irgendwie ist ja so die Frage ein bisschen, wann ist es passiert oder warum?
Ja, total.
Also, dass Erholung in unserer Arbeitswelt oder in unserer Arbeitsmoral schon mehr oder weniger wie eine Schwäche wirkt.
Ja, oder um sozusagen noch einen vorher anzusetzen, einfach mal Konzentration oder Kontemplation, ja. Also wenn ich auf neue Ideen kommen soll, und wir sollen ja alle kreativ sein und so weiter, und Neues muss ja auch in die Welt kommen, dann, und dazu habe ich mit Kreativforschung gesprochen, brauchst du halt, das ist ein Prozess, oder? Wenn du neue Dinge erfindest. Also du brauchst teilweise Austausch, aber dann brauchst du auch wieder Phasen der Rückgezogenheit, wo du halt drüber nachdenkst. Und ich meine, wann hast du das letzte Mal einfach während der Arbeitszeit aus dem Fenster geschaut und dir die Wolken angeschaut und einfach mal so ein bisschen nachgedacht? Das machen wir nicht mehr. Ja, wir stehen ja nicht mal mehr an der Supermarktkasse, ohne das Handy rauszuholen und noch schnell vielleicht Arbeitsmails zu checken. Dann nehmen wir uns das weg, und das ist das macht, glaube ich, den Einzelnen unglücklich, wahrscheinlich krank, aber es ist eben auch für die Wirtschaft schlecht, für die Gesellschaft schlecht, weil wir uns die Zeit nehmen, auf neue Gedanken zu
kommen. Also was meinst du aber, können zum Beispiel Arbeitgebende ganz konkret tun tatsächlich, um diese Räume zu schaffen, damit es eben auch nicht, dass nicht jede und jeder irgendwie in die Bredouille kommt und sagt, oh, wenn ich das jetzt aber selber einfordere, dann arbeite ich nicht mit, dann verpasse ich irgendwas oder so. Was können die ganz konkret tun?
Also, das Thema ansprechen. Auch wenn man sich das vielleicht erstmal nicht traut und wenn man denkt, da bin ich jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, da wirke ich vielleicht nicht leistungsfähig oder nicht zeitgemäß genug. In meiner Erfahrung, sobald man es anspricht, gehen alle Hände hoch von Kollegen und auch von Vorgesetzten und sagen, stimmt, habe ich auch. Geht mir ganz genauso. Und das darf man nämlich nicht vergessen. Den Vorgesetzten geht es mindestens genauso schlecht mit dieser Art zu arbeiten. Und wenn man das erstmal das Thema auf dem Tisch hat und wenn alle auch höchstwahrscheinlich zustimmen, dass es ein Problem ist, dann kann man anfangen zu überlegen, wie man es gemeinsam, weil der Einzelne kann es eben nicht lösen, aber wie man es im Team, muss ja nicht gleich das ganze Unternehmen sein, aber vielleicht im Team mal angehen kann. Und da gibt es ganz praktische Sachen. Da gibt es sowas wie Deep Work, nennt man das ja, wenn man auch mal so konzentriert arbeitet und wenn man auch mal alle Tools mal ausstellt für 2 Stunden. Das muss man immer eben abstimmen. Ja, da muss man beispielsweise sagen, jeden Dienstagvormittag und jeden Donnerstagnachmittag machen wir mal 2 Stunden Deep Work, und da legen wir uns keine Termine und da unterbrechen wir uns auch nicht gegenseitig. Sowas kann man ganz gut machen. Meetings, es ist, glaube ich, ein großer Schritt, aber es lohnt sich erstmal auszuprobieren. Manche Unternehmen machen das. Einfach mal zu sagen, wir setzen alle Meetings auf null. Gerade diese ganzen Jourfixes, diese Regeltermine. Wir machen mal alle raus aus dem Kalender und dann reden wir mal in Ruhe darüber, welche wir davon eigentlich noch brauchen. Ja. Und siehe da, wahrscheinlich hat man nur noch halb so viele Meetings. So, und das Dritte ist eben, was ich vorhin schon gesagt habe, einfach alle ein bisschen mehr trainieren, auch mal asynchron. Ne? Also nicht immer gleich ein Meeting einstellen mit 5 Leuten. Nicht immer gleich zu sagen, hast du mal eine Minute, ja? Kann ich dich mal kurz stören? Nee. Ja, wir werden alle schon oft genug gestört. Sondern tatsächlich das auch zu nutzen, was diese Kollaborationstools uns ja auch schon anbieten, nämlich zu sagen, hier liegt das Dokument, schau es dir an, wenn du Zeit hast. Ja. Ich brauche es bis übermorgen, brauche ich dann Antwort.
Ja, das sind doch schon mal 3 ganz konkrete Tipps. Also erstens natürlich irgendwie erstmal ansprechen und auch ehrlich mit sich selbst zu sein und seinen Kolleginnen und Kollegen und dann eben auch gemeinsam nach Lösungen zu finden. Mir ist auch gerade noch was ganz Gutes eingefallen, was ich einmal in einem Unternehmen erlebt habe. Da war ich auch festangestellt und hatte die Verantwortung für so ein kleines Team. Also ich war so ein Teamlead und hatte so ungefähr so 8 Leute oder so, mit denen ich, mit denen ich so zu tun hatte. Und was wir dann eingeführt haben, was, glaube ich, total auch super geholfen hat, war, dass wir One-on-Ones hatten. Die gingen immer so 10 bis 15 Minuten und dass quasi jeder und jede ein One-on-One mit mir in der Woche hatte. Und das war so ein fixer Termin in der Woche für jeden und jede. Und das Gute ist, glaube ich, was dadurch passiert ist, ist, dass, weil man wusste, man hat dann diesen Termin mit seinem Teamlead, 10 bis 15 Minuten, und das war auch wirklich für jede und jeden Einzelnen quasi der Slot, den die füllen konnten mit was auch immer sie wollten. Und das war wirklich gut, weil ich glaube, dass die das dann einfach so ein bisschen gesammelt haben und dann ganz punktuell an dieser Stelle kommuniziert haben, ne? Und ich wusste auch, okay, daraus gehen dann für mich so ein paar Hausaufgaben raus natürlich. Aber das führte eben dazu, dass man das nicht immer so zwischendurch irgendwas, ne, wie du sagst, halt so dieses, das war trotzdem ja synchron in dem Moment, aber mehr oder weniger asynchron mit den Themen.
Ja, super Idee. Also, weil zunächst würde man ja mal sagen, um Gottes Willen, noch ein Regeltermin im Kalender. Aber wenn man auf der anderen Seite, und das muss man dann, glaube ich, eben auch tun, sagt, schau mal, und das erspart uns 3 andere Meetings, und die schmeißen wir jetzt auch mal raus aus dem Kalender. Und wir haben ja jetzt gesprochen, wir wissen, was wir machen wollen gemeinsam diese Woche. Wir haben uns auch irgendwie, keine Ahnung, über die Ziele unterhalten, über das Timing und über Kappa unterhalten.
Ja.
Und jetzt lasse ich euch als Vorgesetzte auch einfach mal in Ruhe. Ne? Genau. Macht das mal in Ruhe und wir müssen nicht jeden Tag wieder ein Check-in machen dazu. Genau. Wir reden nächste Woche.
Mal so einen wöchigen Check-in. Fand ich auch richtig angenehm irgendwie.
Ja, ist super.
Gibt es denn irgendwie eine Geschichte oder eine Erfahrung, die dir in diesem Zusammenhang ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist? Also es kann sowohl negativ als auch positiv sein natürlich. Am besten wollen wir natürlich gerne positive Beispiele hören. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das gibt mir Hoffnung, dass wir irgendwie aus diesem Kreislauf, aus dieser Optimierungslüge auch wieder rauskommen?
Ja, also ich meine, ich kann ganz ehrlich von mir selbst berichten. Also ich war ja selbst sehr stark in diesem Hamsterrad, einen Call nach dem anderen zu machen. Und beim Schreiben des Buches habe ich natürlich mir dann auch vorgenommen, es erstmal selber auch besser zu machen, oder? Und siehe da, es funktioniert ja schon dann, wenn man bestimmte Rahmenbedingungen auch einfach mal selber setzen kann. Ne? Und das ist jetzt bei mir ein bisschen einfacher, weil ich jetzt selbstständig bin und dann auch mal sagen kann, das ist ein Call, den möchte ich machen, oder das ist ein Call, den möchte ich nicht machen. Ja, das ist eine bestimmte Art und Weise, wie ich arbeiten möchte. Aber der Punkt ist, man kann es ändern. Ja, wir sind nicht notgedrungen in diesem Hamsterrad immer drin, sondern in dem Moment, wo wir sagen, nee, Moment mal, das macht uns, glaube ich, alle kirre und wahrscheinlich werde ich auch noch krank dabei und wir kriegen da auch nichts fertig. Lass uns bitte einmal zusammensetzen und nochmal resetten, wie wir hier zusammenarbeiten. Da merke ich bei mir selbst tatsächlich, mein Arbeitstag ist, seitdem ich das mache, also weniger Projekte gleichzeitig, Calls auch mal absagen und sagen, müssen wir wirklich einen Call machen, ja. Also all diese Dinge, Deep Work Phasen, sich mir wirklich konsequent auch in den Kalender reinschreibe, wo ich mir einen Kalenderblocker mache und sage, 2 Stunden einfach mal was lesen, ja. Seitdem ich das konsequent mache, ist mein Arbeitstag dramatisch entspannter. Und trotzdem bin ich produktiver und effizienter. So, und also es geht.
Gibt es dann auch so Dinge, die jede und jeder für uns im Alltag machen kann, ne? Also klar, in was dann im Unternehmen abläuft, da ist man sicherlich alleine oder kann man alleine wahrscheinlich erstmal nicht so viel Veränderung anstoßen. Aber gibt es vielleicht etwas, was wir dann in unserem Alltag ein bisschen ausgleichen können? Hast du da noch ein paar Tipps?
Naja, also tatsächlich ist es ja häufig so, dass zu all dieser Menge an Kollaboration und Kommunikation, über die wir gerade beruflich gesprochen haben, kommt ja dann schon auch nochmal das ganze Private dazu. Und was ein bisschen fatal ist, ist, dass für die meisten Menschen das heutzutage alles auf einem Gerät stattfindet, nämlich auf dem Smartphone. Da habe ich meine Arbeit, aber auch meine Freunde und meine Termine, aber auch meine Musik und so weiter und so weiter. Also ich glaube, was wirklich hilft und wer das machen kann, ist versuchen, das technisch zu trennen, ja, dass man sagt, ich habe nicht auch noch auf meinem Smartphone dann immer die ganze Arbeit dabei, denn ich werde drauf gucken, ja. Ich werde auf Social Media sein und keine Ahnung und mir irgendwie ein Buch kaufen und Musik anhören und in den Kalender gucken. Aber dann nicht auch noch die Arbeitsgeschichten da drauf zu haben. Also das zu trennen hilft, genauso wie es ja auch hilft, räumlich zu trennen und zu sagen, ich habe vielleicht zu Hause nicht die Möglichkeit, mir ein eigenes Homeoffice einzurichten. Habe ich auch nicht, aber wir sprachen vorhin drüber. Ich bin hier im Wohnzimmer, stehe ich hier gerade, aber ich habe mir halt tatsächlich so ein Stehpult, ein zusammenklappbares Stehpult aufgebaut. Das klappe ich aber nachher auch wieder weg. Ja. Und dann ist wieder Wohnzimmer. Und ich glaube, diese Trennung von Arbeit und Privat, das müssen wir dann ein bisschen mehr lernen. Das haben wir in letzter Zeit einfach verlernt. Arbeit ist immer da und das ist nicht gesund.
Obwohl das auch noch ein interessantes Thema vielleicht streift. Vielleicht können wir darüber nochmal sprechen, weil würde mich aber mal interessieren, wie du das so siehst. In unserer Gesellschaft wird ja auch einem häufig vermittelt, so, ne, dass irgendwie Arbeit belastend ist und dass wir im besten Fall da natürlich eine gesunde Work-Life-Balance, ist so das Stichwort, reinkriegen müssten. Ich finde es ganz interessant, weil ich hatte jetzt auch schon immer mal Gespräche, wo gesagt wurde, eigentlich ist dieser Begriff Work-Life-Balance nicht richtig oder nicht zielführend, weil eigentlich müsste es eine Life-Life-Balance sein. Also, dass man das eben nicht so trennt, von wegen sagt, okay, die Arbeit ist das, was belastend ist und dass die Freizeit ist das, wo wir uns dann wieder erholen. Also, dass wir uns quasi jeden Tag eigentlich einen Schaden antun, was wir dann irgendwie in unserem Life wieder ausgleichen müssten, sondern eher so die Frage, was ist es denn wirklich, das uns krank macht? Also ist es die Arbeit selbst oder tatsächlich, wie wir über sie denken? Weißt du, was ich meine? Das ist vielleicht ein bisschen philosophischer, aber das hast du ja auch studiert von dir vielleicht.
Nee, ich weiß total, was du meinst. Und es ist auch wichtig, darüber mal nachzudenken. Ich glaube, der Begriff auch, dass der Begriff Work-Life-Balance so ein bisschen altmodisch klingt, ja, inzwischen schon und so ein bisschen auch aus der Zeit und zu Recht aus der Zeit gefallen ist. Denn natürlich ist es eine altmodische Art, über Arbeit so zu denken, dass man sagt, ich placke ganz hart und es ist super anstrengend, aber dann habe ich mein Wochenende und da kann ich mich erholen. Oder dann habe ich halt meine irgendwie 3 Wochen Urlaub, dann kann ich mich erholen und dann muss ich wieder ran an die Arbeit. Das ist ja für die meisten Menschen erstens gar nicht erstrebenswert und zweitens auch nicht, ja, so ist es heutzutage häufig ja auch nicht mehr. Also ich finde es interessant, dass dieser Begriff Work-Life-Balance in meiner Beobachtung eher abgelöst wird durch etwas, das Work-Life-Blending genannt wird. Work-Life-Blending, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber das kam mir jetzt öfter mal
also
unter.
Also blenden, so dass es so ineinander übergeht.
Ja.
Ja.
Ja, blenden im Sinne von vermischen, oder? Also bei Arbeit und Freizeit vermischen sich zunehmend. Und das empfinden, glaube ich, gerade jüngere Menschen auch als gut und auch als richtig, ne? Und ich finde es auch überhaupt nicht falsch. Und ich glaube, wenn Arbeit funktioniert, und nicht zu viel ist und man nicht ständig unterbrochen wird durch neue Calls und so weiter, dann macht es ja in der Regel auch Spaß, über diese Dinge mal nachzudenken. Ja, dann denke ich auch beim Joggen vielleicht nochmal drüber nach und komme zurück mit einer guten Idee. Ja, oder beim Duschen kommt mir ein Einfall oder was auch immer. Ja, und das ist gut. Ich glaube, das ist eine gute Form von Work-Life-Blending. Aber wie vorhin schon gesagt, in dem Moment, wo ich selbst dafür eigentlich gar keine Zeit mehr habe, weil ich eigentlich schon nur noch am Computer esse und mir die Kaffeepause schon in den Kalender eintragen muss, ist es halt zu viel geworden. Und ich glaube, das ist das Problem. Ja, ich glaube, diese Verdichtung von Arbeit, die ist zu viel geworden. Wir müssen uns wieder diese Freiräume schaffen und damit mit Freiraum meine ich dann eben nicht auf dem Sofa liegen und gar nichts tun, sondern tatsächlich vielleicht auch eben konzentriert zu arbeiten oder mal in Ruhe die Gedanken schweifen zu lassen. Und das kann dann trotzdem Arbeit sein.
Würdest du denn sagen, dass dieses hybride Arbeiten jetzt so die Gefahr von Burnout, ne, nur ganz kurz, Burnout ist ja schon einfach diese mentale Erschöpfung, die aber sehr speziell eben auf den Arbeitsbereich bezogen wird, also anders jetzt als Depressionen oder so. Würdest du denn sagen, dass diese hybride Arbeit das Burnout verstärken kann oder ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, sich ein bisschen besser präventiv davor zu schützen, weil man sich vielleicht einfacher auch rausnehmen kann, als wenn man jetzt zum Beispiel wirklich im Büro sitzt und sich ja da schlecht dann irgendwie zurückziehen kann?
Also ich bin kein Mediziner. Ich meine aber verstanden zu haben, dass die Definition von Burnout als medizinisches Phänomen durchaus auch umstritten ist, dass es nicht ganz klar ist, wie man es, also kurz gesagt, ob es das in der Form eigentlich gibt. Was es aber ja auf jeden Fall gibt, ist einfach diese Erschöpfung, diese Frustration, dieses Unglücklichsein mit der Arbeit. Und ich finde, man muss das dann gar nicht Burnout nennen und irgendwie als quasi Krankheit behandeln, sondern ich finde es schon schlimm genug, wenn es sehr vielen Menschen, und zwar vielleicht sogar der Mehrheit von Menschen so geht, dass sie eigentlich den Arbeitstag immer so ein bisschen frustriert und erschöpft und ausgepowert beenden und trotzdem das Gefühl haben, ich habe nicht so richtig was geschafft. Das ist doch gesamtgesellschaftlich nicht durchhaltbar und für das Individuum eben ja auch total ungesund. Also das kann doch nicht die schöne neue Arbeitswelt sein, die wir uns nach Covid, muss man auch mal sagen, jetzt gebaut haben. Ja, wir haben jetzt die Chance, immer noch, glaube ich, zu sagen, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Und das, was wir im Moment tun, nämlich den Kalender immer voll haben, ein Meeting nach dem anderen, das ist nicht die Antwort. Ja, das kann nicht die Antwort sein. Das ist einfach eine falsche Abzweigung, die wir genommen haben. Wir sind auf dem Holzweg, aber wir können das ja korrigieren. Ja, wir müssen das nur korrigieren.
Und ich hoffe und denke, dass da dir deine Optimierungslüge auf jeden Fall helfen kann für jede und jeden. Was wünschst du dir denn persönlich, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt hier aus dieser Folge mitnehmen?
Ich würde mir vor allem wünschen, was wir vorhin gesagt haben, dass wenn Hörer oder Hörerinnen denken, ja, das ist bei mir eigentlich auch so, ja, oder bei mir im Unternehmen so oder bei mir im Team so, dass sie die Bestärkung mitnehmen zu sagen, ich bin nicht allein, ja, ich bin hier nicht das Problem, sondern das, was ich da fühle und erlebe, geht ganz vielen Menschen so und daraus den Mut mitnehmen und das im Team, im Unternehmen einfach mal anzusprechen und zu sagen, Leute, wenn es euch auch so geht, Was wollen wir denn gemeinsam dran ändern?
Finde ich sehr gut. Also ihr Lieben, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ihr da ganz viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden werdet für dieses Thema. Denn wir spüren es alle und es ist wirklich, ja, es kann gefährlich werden für eine gesamte Gesellschaft, auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Markus. Das war wirklich sehr, sehr toll, wirklich. Also ich habe ganz viel mitgenommen für mich und ich finde es richtig gut, einfach dieses Thema auch wirklich ganz oben auf eine Agenda zu setzen. Ich hoffe, dieses Meeting hat deinen Arbeitstag jetzt nicht noch mehr belastet. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Dankeschön.
Es hat natürlich total Spaß gemacht und ich danke dir sehr. Tolle Fragen, tolles Gespräch.
Dankeschön. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt es uns doch mit einer 5-Sterne-Bewertung. Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr wollt, hören wir uns schon wieder in der nächsten Folge in 2 Wochen. Und da geht es um einen Körperteil, das wir jeden Tag benutzen, aber jetzt mal ehrlich, fast nie bewusst wahrnehmen. Es geht um unsere Füße. Sie tragen uns durchs Leben, federn jeden Schritt ab, beeinflussen unsere Haltung, unser Gleichgewicht und sogar unsere Rückenschmerzen. Kurzum, sie sind wichtig. Und deswegen freue ich mich riesig auf Milena Brey und Martina Kampschulte von Step Into Move, denn die beiden sind absolute Expertinnen für Fußgesundheit, Körperwahrnehmung und funktionelle Bewegungen und haben richtig gute Hacks für uns. Also seid unbedingt dabei. Und damit ihr keine neuen Folgen verpasst, könnt ihr auch einfach den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke abonnieren und bis zum Wiederhören uns natürlich bei Instagram folgen oder bei Facebook oder auch auf vital.de gehen. Und ihr könnt natürlich ins Vital-Printheft schauen. Und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen und Fragen von euch. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, ihr Lieben, lasst euch gut gehen und wir hören uns. Liebe Grüße, eure Clarissa. Thank you.